Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose. Unser Thema heute: Fasten als Quelle der göttlichen Gnade. Ich begrüße dazu aus Ruppichteroth Pfarrer Christoph Heinsen. Grüß Gott, Pfarrer Heinsen.
Grüß Gott, lieber Herr Klose. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Als ich gehört habe, dass wir eine Sendung über das Fasten machen, dachte ich, Moment, das ist doch die falsche Jahreszeit. Wir haben doch gerade nicht den Advent oder die Zeit vor Ostern. Aber dann dachte ich mir, nein, gerade gut. So wird das Fasten wird ja oft sonst zu so einem Saisonthema, was es ja eigentlich nicht wirklich ist. Viele fasten aktuell, damit sie wieder in ihre Kleidung passen und damit der Gang an den Badesee nicht allzu peinlich wird. Fasten hat für viele heute nicht mehr viel mit religiöser Motivation zu tun. Welcher Schatz im religiösen Fasten verborgen ist und welchen geistlichen Gewinn man aus dem Fasten schöpfen kann, das wollen Sie, Pfarrer Heinsen, uns heute vermitteln. Und eben, dass es nicht nur ein Thema ist für die Fastenzeit, sondern ja ein Ganzjahres-Dauerbrenner sozusagen. Ich möchte Sie noch kurz vorstellen. Sie stammen aus Leverkusen. Sie haben in Bonn und Heiligenkreuz bei Wien Theologie studiert. Sie sind 2015 Priester geweiht worden. Sie waren unter anderem als Schulseelsorger tätig und als Priester in Bad Godesberg und Düsseldorf. Heute stehen Sie dem Kirchengemeindeverband Ruppichteroth vor. Das liegt östlich von Bonn im Rhein-Sieg-Kreis. Dort sind Sie der leitende Pfarrer mit allen Aufgaben, die eben ein Leiter einer Seelsorgeeinheit so hat. Pfarrer Heinsen, warum das Thema Fasten, wo gerade zurzeit in den ersten Bundesländern die Ferien anstehen, die Sommerferien, und die Menschen das Leben doch genießen wollen? Wieso Fasten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch gerade etwas, was in der Corona-Zeit natürlich immer die Frage sich gestellt wird. Diese Zeit, die ja die letzten Monate, mittlerweile sind ja von vielen Leuten durchgehend als Fastenzeit und als Zeit des Verzichts empfunden worden. Und jetzt geht's ja Gott sei Dank langsam auch wieder dazu, dass man sich was gönnen kann und dass man wieder mehr Möglichkeiten hat, das Leben auch zu genießen. Und jetzt mitten hinein in diese Aufbruchsstimmung, dieses Thema, das passt ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, es passt schon, weil es ein Thema ist, was unabhängig von den äußeren Bedingungen und Gegebenheiten immer passen sollte, weil es für uns eine sehr große Bedeutung für unser christliches Leben hat, ob ohne oder mit Corona, ob im Sommer oder im Winter, ob in Zeiten, in denen es uns gut geht oder in Zeiten, in denen es uns schlecht geht. Und es genau jetzt dieser Zeitpunkt auch, wie Sie schon gesagt haben, der eigentlich völlig unpassend für das Thema ist, aber gerade um das deutlich zu machen, wie universal das Thema für das ganze christliche Leben ist. Und deswegen, glaube ich, ein wunderbarer Zeitpunkt, um das heute ein bisschen zu beleuchten.
Gut, dann sind wir gespannt. Pfarrer Heinsen.
Ja, die meisten von uns werden bereits mehr oder weniger Erfahrungen mit dem Fasten gemacht haben. Wir geben zu, es ist ja auch nicht unbedingt das erste Thema des christlichen Glaubens, das in uns innerliche Jubelschreie auslöst, wenn wir darüber nachdenken. Auch die Fastenzeit ist, wenn wir das mal ehrlich sagen, nicht gerade so die bevorzugteste Zeit des Jahres, die wir als Christen erleben. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass auch in der christlichen Spiritualität das Fasten nicht gerade zu den Lieblingsübungen gehört. Es hat ja auch immer etwas mit einer Überwindung des inneren Schweinehunds und einer gewissen Selbstbeherrschung und Motivation zu tun, damit man für einen Tag oder sogar für mehrere Tage sich in Verzicht übt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, die ja so sehr auch auf Konsum und auf Lust und auf Genuss und auf das Sich-Ausleben ausgerichtet ist, steht man zumindest außerhalb des verbreiteten Heilfastens oder irgendwelcher Schlankheitskuren oftmals alleine da, wenn man das Fasten allein aus geistigem Antrieb heraus betreibt. Also dem Ganzen einen Sinn gibt, der über unserer normalen Welt hinausragt. Warum soll ich mir diese körperliche Last aufbürden, zumal, wie eben schon gesagt, die doch noch immer andauernde Corona-Zeit doch genug Belastung, Grund für Belastung gewesen ist und mit vielfachem Verzicht auf lieb gewonnenes und vor allem lieb gewonnene Menschen empfunden wurde und immer noch empfunden wird. Ist für mein seelisches Wohlbefinden nicht viel mehr auch ein maßvolles, aber doch auch reichhaltiges und mit Glückshormonen verbundenes Essen viel besser jetzt gerade in einem Biergarten, die ja jetzt wieder öffnen und wo man das Leben wieder genießen kann. Strahlt meine Seele nicht angesichts eines mit Liebe und Kochkunst zubereiteten Mahl nicht viel mehr als bei einem Glas Wasser, das auch jetzt gerade hier vor mir steht und mich als einzige Nahrungsquelle für den heutigen Tag anlacht? Macht nicht viel mehr Schokolade glücklich und so vieles andere mehr? Sind wir nicht als Christen aufgerufen, das Leben in seiner ganzen Fülle aus Gottes Hand entgegenzunehmen und auch zu genießen? Ja, alles richtig, und ich glaube, ich bin der Letzte, der das nicht auch aus tiefstem Herzen bejaht. Aber es ist halt nur die halbe Wahrheit. Die wunderbare heilige Theresia von Avila hat es ja bekanntlich auf den Punkt gebracht in ihrem bekannten Zitat: Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Das heißt, alles zu seiner Zeit. Das Genießen, das sich erfreuen im Leben, auch an den weltlichen Dingen, auch am Essen natürlich, aber auch das Fasten, wenn es denn dran ist und wenn es seine Berechtigung hat. Alles in einem guten und vernünftigen Maß. Und wer schon einmal nach einem oder auch mehreren Fasttagen am ersten Morgen danach mit besonderer Wonne das Frühstück eingenommen hat, der weiß, wie sehr ein einfacher Frühstückstisch auch glücklich machen kann und der Wert eines einzigen Frühstücks Eis angesichts der vorherigen Entbehrung plötzlich ganz nach oben schießt. Aber das ist nur eine Erfahrung am Rande, dass die Wertschätzung jedes einzelnen, noch so unbedeutend scheinenden Lebensmittels stramm nach oben geht, wenn man es für einen oder mehrere Tage zuvor entbehren musste. Die Werthaftigkeit von Essen steigt unermesslich. Als Christen bedeutet Fasten für uns aber auch viel, viel mehr. Dazu gibt es natürlich auch sehr viel Literatur und sehr viele Menschen, die sich dazu bereits sehr viele Gedanken gemacht haben. Das Thema ist ja auch nicht neu und ist ja auch keine christliche Erfindung. Fasten gab es auch schon zur Zeit des Alten Testaments und in vielen, vielen Kulturen hat es irgendeine Bedeutung. Ich möchte Ihren Blick in der heutigen Sendung darauf lenken, später inwiefern uns die Heilige Schrift über das Fasten einzelner Personen oder auch größerer Gruppen berichtet, über die jeweilige Intention und Art und Weise des Fastens und auch das Ergebnis des Fastens. Fasten ist nämlich nicht gleich Fasten. Und man kann Fasten, das werden wir gleich noch sehen, einen Sinn geben, auch im eigenen Leben, der plötzlich sehr, sehr relevant wird für all das, was wir jeden Tag uns umgibt und mit was wir uns beschäftigen. Zuvor möchte ich aber mit einigen persönlichen Erfahrungen beginnen, die ich selbst durch regelmäßiges Fasten machen konnte und immer noch machen kann. Ich gehöre ja zu den Menschen, die lange Zeit geglaubt haben, dass so richtiges Fasten, also wir reden von wirklichem Verzicht auf Nahrung, 24 Stunden ausschließlich Flüssigkeit zu sich nehmen oder auch vielleicht einen ganzen Tag Wasser und Brot, von Wasser und Brot zu leben, für mich als Seelsorger, der von morgens bis abends im Einsatz ist, für die Menschen da sein muss und das mit ganzer Tatkraft und mit all dem, was dazugehört, eigentlich nicht möglich sein kann, weil doch die notwendigen Kräfte fehlen. Man muss doch ganz im Saft stehen, wenn man gerade auch die vielfältigen Aufgaben des seelsorglichen Alltags bewältigen kann. Ja, man kann dann vielleicht mal in den Ferien, wenn der Terminkalender leer ist, dann könnte man vielleicht mal einen Fasttag einlegen, aber gerade im Urlaub ist die Motivation noch weniger dazu da als im Alltag. Also auch das hat nicht wirklich geklappt. Und tatsächlich ist es ja so, ja, die körperlichen Kräfte fehlen an diesen Tagen oder sagen wir mal, sie sind doch deutlich eingeschränkt. Und tatsächlich wäre das Schleppen von Umzugskartons oder eine Generalreinigung eines mehrstöckigen Hauses oder ein stundenlanges Umgraben eines größeren Gartens an diesen Tagen auch persönlich außerhalb meiner Möglichkeiten, weil es fehlen einem wirklich die Kräfte, die man für so Dinge braucht, die einfach körperlich intensiv, einen körperlich herausfordern. Aber was mich selbst irgendwann einmal überrascht hat, als ich es mal versucht habe, an Fasttagen erlebe ich, dass zwar meine körperliche Konstitution natürlich nicht da ist und auch die körperlichen Kräfte nicht wirklich vorhanden sind, aber was mich überrascht hat, das ist, dass meine geistige Aufnahmefähigkeit und Konzentration nicht leidet. Im Gegenteil. Die ganz schwierigen Gespräche mit komplexen Themen und undurchdringlichen seelsorglichen Fährten, also einem seelsorglichen Dschungel, durch den man einfach sich mal durchkämpfen muss, die einen besonders herausfordern, laufen an diesen Tagen besonders gut. Auch wenn die körperliche Wachheit natürlich deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Man ist an diesen Tagen eher immer ein bisschen erschöpft und müde und muss sich immer so ein bisschen im Zaum halten. So ist doch die geistige und vor allem auch die geistliche, und auf die kommt es ja letztendlich an, die geistliche Wachheit sehr stark ausgeprägt. Zusammenhänge erkennen und schwierige Themenfelder durchblicken, geistliche Durchbrüche erzielen und wirklich bei einem Problem einen Schritt bei der Lösungsfindung vorankommen. Das gelingt an Fasttagen erstaunlich gut. Könnte es sein, dass wir hier allein schon nur aus dieser Beobachtung der eigenen Praxis und der sich mehr und mehr ansammelnden Erfahrungen einen ersten Hinweis erhalten, was es konkret bedeuten kann, dass Fasten eine Quelle göttlicher Gnade ist? Wäre es dann wirklich mal eine Überlegung wert, die komplizierten und herausfordernden Dinge unseres Lebens gerade an solchen Tagen anzugehen, mit weniger körperlicher Kraft, mit weniger Wachheit in einem körperlichen Sinne, aber mit umso mehr geistlicher Kraft? Verbindet sich hier etwa ein Zurückfahren der körperlichen Power, der körperlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit einer Zunahme der geistlichen Fähigkeiten und damit auch verbunden der geistigen Fähigkeiten? Ist das Herunterfahren der leiblichen Dimension vielleicht eine Grundlage für das Hochfahren der geistlichen Möglichkeiten? Ich denke, dass das wirklich so ist. In diesem Fall decken sich meine persönlichen Erfahrungen mit dem, was die altkirchlichen Wüstenväter beschreiben, nicht zuletzt, wenn es um die Frage des geistlichen Kampfes geht. Das ist auch wirklich in dem Zusammenhang ganz interessant, da mal jetzt drauf zu schauen. Herausragendes Vorbild dafür ist und bleibt natürlich das 40-tägige Fasten des Herrn in der Wüste und der sich daran anschließende dreifache Angriff des Teufels auf Jesus, der zwar körperlich als Mensch geschwächt ist, genauso wie wir an Fasttagen auch, also körperlich wir nicht wach sind, nicht in Saft und Kraft stehen und nicht wertvolle Aufgaben übernehmen können, aber umso mehr dem Teufel in seiner göttlichen Vollmacht Paroli bieten kann, umso mehr geistlich wach ist, umso mehr geistlich fähig ist, Dinge zu durchschauen, Dinge anzugehen und zu erkennen, wo das wirklich Wesentliche ist, die Geister zu unterscheiden und all das, was in seinem geistlichen Kampf natürlich auch notwendig und wichtig ist. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass nicht nur die Wüstenväter in der Frage des tagtäglichen Kampfes mit den bösen Mächten das Fasten als wesentliche Waffe ansehen, um diesen Kampf bestehen zu können. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Nicht zuletzt, wenn es wirklich um die immer wiederkehrende Entscheidung für oder gegen das Böse und die mich anfallenden Versuchungen geht. Das Schild des Fastens ist dabei ein wesentliches Element, das mir geistliche Kraft zum Guten schenkt, gerade wenn die körperliche Kraft heruntergefahren ist. Das bedeutet auch, dass natürlich für den geistlichen Kampf grundsätzlich es nicht schlecht ist, wenn ich auch körperlich stark bin und auch körperlich Kraft habe, natürlich. Aber dass die geistliche Kraft letzten Endes die entscheidende ist, um den Versuchungen, die ja oftmals auch gerade von innen herkommen, in den Gedanken und in dem, was in mir selber vorgeht, dem wirklich entgegenstehen zu können. Also dass es eine Priorität von geistlicher und geistiger Kraft gibt gegenüber der körperlichen Kraft und dass in den großen Anfechtungen sicherlich gerade die geistliche Kraft, die ich durch das Fasten erlange, etwas ist, das mich dann am Leben erhält und was mich stärkt an der Stelle, wo es notwendig ist. Vielleicht etwas, was wir gar nicht so gedacht haben, aber was die Erfahrung zeigt, was dann doch wirklich von großer Hilfe sein kann. Ja, wer in diesen Kämpfen bestehen möchte, benötigt das Fasten als Quelle göttlicher Gnade. Und wenn es die gesundheitlichen Umstände zulassen, sollte auch das körperliche Fasten dabei eine regelmäßige Übung sein, entweder nur mit Flüssigkeit oder mit Wasser und Brot. Wir erinnern uns, dass schon seit der Urkirche der Mittwoch und der Freitag als klassische christliche Fasttage in Übung gewesen sind. Schon bei den ersten Christen Mittwoch gedachte man dem Verrat des Judas und Freitag dem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Aber auch das wäre letzten Endes eine Engführung. Alle Wochentage, vielleicht mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, die sich nicht wirklich für das Fasten anbieten, weil das dem widerspricht, was diese Tage eigentlich im tiefsten Sinne aussagen sollen. Aber alle anderen Wochentage bieten sich zum Fasten an. Und wir wissen doch, wie das ist in den vielfältigen Umständen, Situationen, in denen sich gerade heutzutage das Leben von Menschen abspielt, ist es nicht immer möglich, jede Woche regelmäßig sich feste Tage dafür zu reservieren. Wir wissen doch, die 50., 60. Geburtstage, andere Festivitäten werden doch sehr gerne freitagsabends gefeiert. Auch mittwochs können einen häufig Einladungen erreichen, die nicht mit dem persönlichen Ansinnen des Fastens kompatibel sind. Und man gerät regelmäßig in eine Problematik, wenn man sich auf Mittwoch und Freitag beschränkt und darauf fixiert ist. Nein, warum nicht stattdessen in der einen Woche mal Dienstag und Donnerstag nehmen? Das Wesentliche ist doch nicht der Tag, an dem ich faste. Das ist doch zweitrangig. Wichtig ist die Praxis regelmäßigen Fastens für die geistlichen Kämpfe unseres Lebens. Und ich bin mir sicher, dass weder für Gott noch für die Mutter Gottes der konkrete Tag letzten Endes wesentlich ist, sondern dass wir es überhaupt tun. Und wenn es dann eine Woche mal der Dienstag oder der Montag ist, ist das doch völlig irrelevant. Wenn körperliches Fasten aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, gibt es zahlreiche Alternativen, auf welche Dinge man verzichten kann. Angefangen beim geliebten Fernsehen oder anderer Zerstreuungen bis hin zu anderen liebgewonnenen Praktiken des täglichen Lebens. Heutzutage spielen bei der Frage des Verzichts natürlich auch immer auch die sozialen Medien eine Rolle, in denen sich ein Großteil der Menschheit ja immer stärker bewegt. Wir denken nur an Facebook, an WhatsApp, an Instagram, an all diese Dinge, die viel Zeit täglich für manche Leute in Anspruch nehmen. Nicht zuletzt, wenn es wirklich darum geht, das Ganze in einem vernünftigen Maß zu halten. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte, wo man nicht nur bei Essen und Trinken, sondern auch bei vielen anderen Dingen des täglichen Lebens einen Verzicht üben kann. Das bedeutet also, dass eine körperliche, nicht gute körperliche Konstitution nicht unbedingt ein Grund ist, das Thema Fasten von vornherein ad acta zu legen. Letzten Endes sollte man jedoch, wenn es geht, immer das körperliche Fasten, das heißt wirklich den Verzicht auf Nahrung, an die erste Stelle setzen. Diese Form des Fastens ist nicht nur die klassische Variante, sondern auch diejenige, die uns im geistlichen Kampf am effektivsten helfen kann. Das zeigen einfach die Erfahrungen der vielen Jahrhunderte, in denen Menschen sich im geistlichen Kampf bewähren müssen und die einfach durch diese Form des Fastens erfahren haben, wie sie Standfestigkeit erlangen können. Wenn es also gesundheitlich geht, das ist immer eine wichtige Voraussetzung für diese Form des Fastens, wenn es gesundheitlich geht, wenn es auch altersmäßig geht, natürlich sollte man sich nicht unnötig auf den Verzicht auf Fernsehen und Co. beschränken, sondern das Fasten im eigentlichen Sinne üben. Aus meiner Erfahrung macht das körperliche Fasten zwar nicht hundertprozentig immun gegen jedwede Versuchungen oder Angriff zur Sünde. Das wäre, glaube ich, sehr naiv zu denken, dass man an den Tagen, in denen man fastet, völlig immun ist und völlig gegen jeden Angriff gewappnet, jeden Angriff zur Sünde vor allem. Aber es befähigt einen immer wieder zu einem höheren Tugendsgrad und einem Wachsen in der persönlichen Heiligkeit. Und das sind ja natürlich Themen, die für uns als Christen eine tagtägliche Bedeutung haben sollten. Je nach Mensch und Veranlagung und Lebenssituation sind es ganz unterschiedliche Gnaden, die durch das Fasten ausgeschüttet werden. Und wenn wir das alles jetzt aufzählen sollten, angesichts unserer begrenzten Zeit, dann könnten wir uns mit vielem anderen nicht mehr beschäftigen. Also die Gnaden sind so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind und wie die Situation, in der sich der jeweilige Mensch gerade befindet. Eines haben wir alle gemeinsam, die Gnade fließt. Die Gnade fließt, manchmal unbemerkt, manchmal aber auch ganz offensichtlich, dass ich wirklich merke an diesem Fasttag selber oder auch ein paar Tage später, ja, das läuft jetzt richtig gut oder da gab es wirklich einen Durchbruch und etwas, was jetzt plötzlich nicht mehr problematisch ist, wo ich merke, die Gnade des Fasttages hat bereits von meinem Leben Besitz ergriffen. Natürlich gehört es zu einem richtigen Fasttag dazu, dass man gerade an diesen Tagen plötzlich eine besonders starke Sehnsucht nach bestimmten Lebensmitteln entwickelt. Ob man an einem Fasttag einkaufen gehen sollte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe da kein Problem mit, aber das wäre vielleicht mal auszutesten, ob das wirklich gut ist oder ob man unbedingt Einladungen annehmen sollte und dann einfach sagt, ich faste heute, ich esse nichts, esst ihr nur. Die eine oder andere Versuchung wird sicherlich besonders in den Blick der fastenden Person geraten und das natürlich auch das innere Hinterfragen der Sinnhaftigkeit des oftmals ja auch eher quälenden Tuns wird im eigenen Kopf schon einmal hochsteigen, gerade wenn der Tag so voranschreitet und man so die Mittagszeit durchgestanden hat und man sich irgendwann nachmittags fragt, warum tust du dir das jetzt eigentlich an? Vor allem bei dem mehrtägigen Fasten ist so der zweite Tag so etwas, was besonders schwierig ist aus meiner Erfahrung. Am dritten Tag läuft es dann eigentlich normal, weil es so rund da hat und dann hat der Körper und hat sich auch alles andere in einem selber ans Fasten gewöhnt. Dann kann man eigentlich auch weitermachen. Also all diese Dinge sind aber letzten Endes nur gute Indikatoren, also gute Anzeichen dafür, dass das Fasten seine gnadenhafte Wirkung entfaltet. Es gehört einfach dazu, dass diese Begehrlichkeiten in mir aufsteigen und diese Gedanken auch in meinem Kopf sind. Das ist Teil der Wirklichkeit von Fasten, muss man gar nicht zu viel sich Gedanken drum machen. Es ist mitunter auch nicht schlimm, wenn sich durch regelmäßiges Fasten auch das Körpergewicht zunehmend reduziert. Diesen Kollateralschaden kann man gerne in Kauf nehmen und kann ja je nach körperlicher Konstitution durchaus auch eine weitere Quelle der Freude sein, wenn man merkt, dass durch diese christliche Glaubenspraxis des Fastens auch manches Gewichtsproblem sich in Luft auflöst. Vielleicht ist das auch eine Form, wie Gott die Quelle der Gnade fließen lässt. Vielleicht in einem Punkt, der für manche Menschen, für manche von uns vielleicht gar nicht so unwichtig ist für die eigene Lebensfreude und die eigene Lebenssituation. Und deswegen auch etwas sein kann, was wir nicht unterschätzen dürfen. Das darf, das soll natürlich nie der Mittelpunkt des ganzen Fastens sein, aber es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen soll, unterschätzen darf. Vielleicht denken Sie jetzt nach den ersten 20 Minuten meiner Ausführungen, schön, dass der Pfarrer Heinzen das mit dem Fasten so gut schafft. Das freut mich für ihn, aber für mich kommt das ja überhaupt nicht in Frage. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich jetzt gerade diese Sendung höre oder das Thema überhaupt mich jetzt interessiert. Ja, das schaffe ich ja sowieso nie. Da bin ich gar kein Typ für. Es gibt ja so Menschen, die können gut fasten, aber ich konnte das noch nie gut. Ich habe das noch nie gut gekonnt. Ich habe das ja damals schon mal versucht, aber es war furchtbar und es hat gar nicht geklappt. Und jede Fastenzeit ist für mich immer wieder, geht gar nicht. Und ich habe damals schon gesagt, nie mehr wieder. Wenn das einmal nicht geklappt hat, klappt das sowieso auch nie und so weiter. Solche und andere Gedanken, die Ihnen jetzt vielleicht gerade durch den Kopf gehen, sind vielleicht auch noch Teil des geistlichen Kampfes, die sich rund um das Fasten drehen, nämlich der Part, wo es darum geht, einen vor dem ersten Versuch bereits zu entmutigen. Der geistliche Kampf rund um das Fasten fängt ja auch gar nicht erst beim Fasten selber an, sondern schon vorher, in dem umkämpften Beschluss, es überhaupt erstmal zu versuchen. Wissen Sie, wenn das Fasten wirklich so ein großartiges und effektives Werkzeug für den geistlichen Kampf ist und es uns im geistlichen Kampf wirkungsvoll unterstützt, ist es natürlich ebenso Teil des geistlichen Kampfes, uns von diesem Werkzeug der göttlichen Gnade fernzuhalten und von vornherein so zu entmutigen oder so auf ein Nein, was das Fasten geht, festzulegen, dass es gar nicht dazu kommt, dass diese Waffe in Gebrauch kommt und dass wir sie liegen lassen, obwohl sie eigentlich für uns von Gott vorgesehen sein kann. Das ist doch völlig klar. Es geht wirklich darum, natürlich uns einzureden, dass das eh nichts bringt, wir das eh nicht schaffen, das noch nie geschafft haben und auch nie schaffen werden, dass das alles auch gar nicht so wichtig für uns sein kann. Ja, auch das ist ja ein Gedanke zu sagen, ja, Pfarrer Heinzen sagt, das ist für ihn wichtig und das ist für viele Menschen wichtig, für den geistlichen Kampf und so, alles gut, aber ich persönlich brauche das gar nicht. Beten reicht mir doch eigentlich. Ich kann auch ohne dieses Fasten ein guter Christ sein. Sakramente und Gebet sind doch für mich 100% wertvoll und wichtig und Fasten braucht es da nicht. Auch das ist ja vielleicht ein Gedankenspiel an dieser Stelle. Die Spielarten dieser Gedanken, ich habe jetzt versucht, ein paar Mal offen zu legen, vielleicht habe ich den einen oder anderen jetzt auch wiedergegeben, sind auch so vielfältig wie wir Menschen. Letzten Endes geht es aber ausschließlich darum, uns davon abzuhalten, durch die Praxis des Fastens Kraft und Stärke im geistlichen Kampf zu erlangen. Eine Mutlosigkeit in uns hervorzurufen, die dazu führt, dass wir es erst gar nicht versuchen, dass wir quasi uns gar nicht erst auf den Weg machen, einmal auszuprobieren, ob dieses Instrument der christlichen Spiritualität auch für uns wirklich so heilsam und so hilfreich sein kann, wie ich Ihnen versuche, das gerade darzulegen. Und so werden viele Menschen sehr wirkungsvoll von dieser Quelle der Gnade abgetrennt und damit auch immer wieder von der Möglichkeit, geistlich zu wachsen und geistliche Stärke und Reifung zu erlangen. Und ich selber bin dem ja auch lang genug erlegen. Ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung. Auch ich habe mir das ja lange Zeit vorgemacht, dass ich das, wie ich schon gesagt habe, bei meiner Berufung und bei meiner Tätigkeit, dass das gar nicht geht. So, deswegen, also kann ich Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, diese Gedanken kommen immer wieder. Was kann man dagegen tun? Ganz einfach, drei Versuche starten. Drei Versuche starten, wie das mit dem Fasten bei mir persönlich funktioniert. Drei Versuche, nicht nur wegen der heiligen Zahl drei, das ist immer gut, sondern deswegen, weil ich ja für mich herausfinden muss, welche Form des Fastens mir entspricht. Also ob ich so ein Fastentypus bin, der nur Flüssigkeit zu sich nimmt und dann ruhig auch mit Saft arbeitet und allen möglichen flüssigen Flüssigkeiten, Form von Flüssigkeit, so. Oder ich eher mit Wasser und Brot faste oder welche andere Variante mich noch in eine regelmäßige Fastenpraxis hineinführen kann. Jeder muss das ja erstmal ausprobieren, testen, was denn für ihn und für sie jetzt die richtige Form des Fastens, des körperlichen Fastens ist. Mein dringender Appell an Sie, probieren Sie es dreimal aus. Probieren Sie es dreimal aus und danach können Sie entscheiden, ob Fasten für Sie ein Bestandteil Ihrer christlichen Glaubenspraxis wird oder nicht. Aber bitte erst danach. Ohne Ausprobieren geht gar nichts. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich 3 Tage hintereinander fasten kann. Hätte ich nicht für möglich gehalten, bis ich es einfach mal ausprobiert habe in der Fastenzeit. Und es ging, Sie hören es, ich lebe noch. Also suchen Sie sich für den Anfang 3 Tage aus, zwischen denen natürlich ein paar andere Tage liegen, in 3 Wochen hintereinander immer den Freitag und einfach mal ausprobieren. Einen Freitag mal nur mit Flüssigkeit oder einen Freitag nur Wasser und Brot oder Saft und Brot oder Kaffee und Brot. Das ist ja alles erst einmal eine Frage des Ausprobierens. Der Herz-Jesu-Freitag bietet sich natürlich immer an, nicht nur wegen der aktuellen Aktion der Radio Horeb-Familie, von der Sie sicherlich schon gehört und erfahren haben. Also einfach ausprobieren, vielleicht mit 3 Freitagen hintereinander oder Mittwoch, Freitag, Mittwoch oder wie auch immer. Aber machen Sie es einfach mal. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Und dann schauen wir auf ein paar weitere wichtige Punkte zum Fasten, die wir der Heiligen Schrift entnehmen können.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb heute mit dem Thema Fasten als Quelle der göttlichen Gnade mit Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth. Pfarrer Heinzen hat uns vorgestellt, dass Fasten nicht nur ein Thema für die Fastenzeit ist, sondern eigentlich ein Dauerbrenner, ein Ganzjahresthema. Und er hat auch eigene Erfahrungen geschildert, die für ihn hilfreich waren, beim Fasten sich da rein zu gewöhnen. Und das Fasten ist gut, den Körper ein bisschen runterzufahren, um den Geist hochzufahren, auch in den geistlichen Kampf zu kommen. Solche Erfahrungen hat er geschildert. Und jetzt sind wir gespannt, Pfarrer Heinzen, auf Ihren zweiten Teil des Vortrags.
Ja, noch so ein paar Aspekte, die vielleicht für das Fasten ganz wichtig sein können. Als Kirche Jesu Christi wissen wir in vielen Bereichen die Gemeinschaft der Gläubigen besonders zu schätzen. Nicht zuletzt, wenn es um die Feier eines Gottesdienstes oder das gemeinsame Gebet in einer Gebetsgruppe geht. Natürlich, gemeinsam beten, gemeinsam Sakramente feiern, ist natürlich immer etwas, was auch konstitutiv ist und was wir für gut und wichtig erachten. Und was für das Gebet gilt, ist nicht zuletzt auch wesentlich für das Fasten. Wenn ich eine Gebetsgruppe habe, dann wäre doch auch eine Fastengruppe sinnvoll, oder? Schauen wir dazu einmal ins Alte Testament, ins Buch Esther. Die Königin Esther, sie wird von Gott berufen, dem König ein wichtiges Anliegen der Juden vorzutragen. Also eine große Herausforderung für sie, ein wichtiger Moment. Und auf diese wichtige Aufgabe bereitet sie sich mit einem 3-tägigen Fasten vor. Später noch mehr dazu, wenn es darum geht, in welche Intention ich fasten soll. Nun bittet die Königin Esther die Juden, während dieser 3 Tage mit ihr gemeinsam zu fasten, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Und so fastet nicht nur sie selbst alleine, die sie also hineingeschickt wird, diesen Auftrag hat, mit dem König über diese wichtige Sache zu sprechen, sondern sie fordert auch eine ganze Fastengruppe oder ruft eine Fastengruppe zusammen, die mit ihr gemeinsam fastet, um dieses Anliegen auch in Gemeinschaft vor Gott zu bringen. Und genauso wie das gemeinsame Gebet vieler im Sinne eines stürmischen Anrufens Gottes einen nachweislichen Effekt hat. Natürlich kann man sowas nie messen, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass das schon ein wertvolles Instrument ist, wirklich auch mit vielen Leuten für etwas zu beten. Ja, die Erfahrung werden Sie bestimmt auch gemacht haben. Und so kann man das auch für das Fasten annehmen. Ist doch völlig klar, was fürs Gebet gilt, ist für das Fasten natürlich auch gültig. Im gemeinsamen Fasten liegt genau wie im gemeinsamen Gebet eine besondere Kraft, eine besondere Tiefe, die wir nicht unterschätzen sollten. Und auch da gibt es ja Erfahrungswerte, die das wirklich zeigen. Und dazu muss man gar nicht zu einem Fastenseminar sich am selben Ort versammeln oder zusammenleben. Es kann auch wie auch bei einer Gebetsgemeinschaft an verschiedenen Orten verteilt geschehen. Gemeinsames Fasten fördert natürlich auch die Motivation und unterstützt die Ernsthaftigkeit der Fastenpraxis. Ja, wer mal ein Fastenseminar absolviert hat, der weiß, dass gemeinsames Fasten natürlich hilft. Und wenn man in einer Familie lebt, in der alle einen Fasttag einhalten oder man mit dem Ehepartner zusammen oder mit anderen Menschen zusammen fastet und zusammen diesen Fasttag lebt, ist das natürlich einfacher, als wenn einer isst und der andere nicht, obwohl das auch geht. Ja? Also die Frage ist, warum nicht eine Gebetsgruppe auch zur Fastengruppe ausrufen? Oder wenn die Gebetsgruppe nur bleiben soll, eine andere Gruppe von Personen einzuladen, in ein spezielles gemeinsames Fasten hineinzukommen. Wichtig ist, dass man, wie auch beim Beten, für ein bestimmtes Anliegen das Fasten auch zielgerichtet gestalten kann. Das ist der nächste Gedanke, den ich Ihnen vortragen möchte. Ich alleine oder die Gruppe sollen einer bestimmten Intention, einem bestimmten Anliegen fasten. Wir fasten heute für einen Schwerkranken. Wir fasten für eine Bekehrung eines Menschen. Wir fasten für den Frieden in der Welt. Wir fasten für ein Ende der Corona-Pandemie und so weiter. Das heißt, jedes Gebetsanliegen kann auch immer Fastenanliegen werden. Entweder beides gleichzeitig, das heißt, dass man sich für einen Freitag oder für einen Fasttag eine bestimmte Problematik oder eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Anliegen zum Anliegen macht im Gebet und dafür auch fastet. Dass man wirklich sagt, ich faste heute oder wir als Gruppe fasten heute für dieses oder jedes. Ja? Herr, ich faste an diesem Freitag in dem Anliegen, dass der und der gesund wird oder dass in meiner Familie endlich der Friede einkehrt und sich der und der versöhnt oder irgendetwas anderes. Das heißt, das Fasten verlässt dann so ein bisschen den luftleeren Raum, in dem es ja ist, einfach nur als Fastenübung, sondern es bekommt eine besondere Verankerung in unserer eigenen Lebenswirklichkeit oder in der Lebenswirklichkeit eines anderen Menschen oder einer Situation, die jetzt gerade ist. Ja, also und dadurch bekommt Fasten auch noch eine, wie schon gesagt, eine besondere Motivation. Wenn ich für etwas faste, einem bestimmten Anliegen faste, ist das für mich eine ganz andere Form, in der ich auch diesen Fasttag erlebe, als wenn ich einfach nur so faste, freitags, mittwochs, ja, oder an anderen Tagen. Und für einen Durchbruch in einem bestimmten Anliegen zu fasten, ist sicherlich die größte Motivation, die ich haben kann. Denn wir haben ja viele Situationen, in denen wir nicht weiterkommen. In denen wir vielleicht beten und beten und beten, aber es geht nicht voran. Und es ist nicht so, dass wir da zu einem wirklichen Durchbruch gelangen. Und dann kann es vielleicht die Ergänzung durch das Fasten für dieses Anliegen vielleicht zu diesem Durchbruch verhelfen. Wer weiß. Gerade wenn ich also in einer bestimmten Situation oder bei einem bestimmten Problem auf der Stelle trete und auch intensives Gebet scheinbar keine Fortschritte hervorbringt, zumindest keine sichtbaren, keine spürbaren, keine, die ich abmessen kann mit meinen Augen und mit meinem Herzen, dann kann Fasten eine wirksame Waffe zu sein. Das heißt, dahin zu kommen, dass sich in der Sache, für die ich bete, endlich etwas tut, endlich etwas vorankommt, sich etwas zum Guten verändert. Das heißt, Fasten als Quelle der Gnade, die in einer Angelegenheit zum Durchbruch verhilft. Das sollten wir auf dem Schirm haben. Und wenn ich selbst aus gesundheitlichen Gründen nie für dieses Anliegen nicht fasten kann, naja, dann kann ich andere, am besten halt eine Fastengruppe bitten, für mich um mein Anliegen zu fasten. Ich kann ja auch nicht immer für irgendetwas beten. Es gibt Zeiten im Leben, in denen ich zum Gebet nicht fähig bin, wo es mir schwerfällt zu beten, wo ich Menschen brauche, die dann für mich beten, für mich selbst und für mein Anliegen an meiner Stelle beten. Und so kann es mit dem Fasten dann auch sein. Bedeutsam, das ist das Dritte, was ich noch ergänzen möchte, ist in diesem Zusammenhang wirklich das Zusammenspiel von Gebet und Fasten. Wenn beides zusammenkommt, wenn ich also mein Fasten mit Gebet vereine oder das eine das andere ergänzt, entsteht eine Dynamik der Gnade, die von Gott ausgeht und viele Probleme verschwinden lassen kann. Natürlich ist auch das keine Garantie und kein Automatismus, Gebet plus Fasten gleich 100% Probleme verschwunden. Das geht ja nie, weil es immer noch in der Freiheit Gottes liegt, ob er etwas tut oder nicht tut, ob ein Gebet und ein Fasten erhört oder nicht. Aber es kann doch sich eine Dynamik entwickeln, die dahin geht, dass sich etwas wirklich zum Guten entwickelt. Das heißt, eine Gruppe, die sich im Gebet und im Fasten versammelt oder auch nur an verschiedenen Orten vereint, kann vieles erreichen. Und meine Erfahrung als Seelsorger zeigt auch, dass bei manchen Problemfeldern gerade das Fasten als zusätzliche Waffe wirklich das hervorbringt, was ich als Durchbruch bezeichnen möchte. Also dass wirklich ein Problem vielleicht nicht ganz gelöst wird, aber man der Lösung eines Problems näher kommt. Und das ist bei manchen tiefgreifenden und tiefgehenden Problemen in Familien und in Nachbarschaften und in Vereinen und überall dort, wo Probleme vorkommen, etwas, was wirklich auch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre. Und die Lösung eines Problems, das wissen wir alle, vollzieht sich ja oftmals auch in vielen verschiedenen Abschnitten. Mit vielen gemeinsam regelmäßig beten und fasten, ja, das kann die Welt verändern. Und auch rein praktisch, muss man einfach sagen, wird mir durch das Fasten Zeit zum Gebet, zusätzliche Zeit zum Gebet geschenkt. Kochen, Essen, Abwasch, fällt alles weg. Diese Zeit darf ich dann nutzen, nicht um den Fernseher einzuschalten, sondern um Gott im Gebet zu bestürmen. Diese Zeit, von der ich an den anderen Tagen weiß, dass sie für alles rund um Essen drauf geht, ja, mit all dem, was dazugehört, das ist ja auch viel Zeit, die wir auch dafür zu Recht ja auch einsetzen. Diese Zeit kann ich ganz bewusst an dem Fasttag nochmal zusätzlich für das Gebet reservieren und plötzlich habe ich Zeit, die ich an den anderen Tagen nicht habe. Ganz praktisch gesehen, ganz ja mathematisch gesehen einfach. Natürlich braucht es für das Fasten, das ist das Vierte, was ich Ihnen noch mit auf den Weg geben möchte, es braucht natürlich nicht unbedingt immer ein konkretes Anliegen. Ja, also ich muss nicht immer fasten für das und das und das. Man kann einfach auch sagen, um dem Ganzen trotzdem eine Zielgerichtetheit zu geben, damit es trotzdem nicht im luftleeren Raum ist, kann man trotzdem sagen, ich faste heute in den Anliegen der Mutter Gottes. Ja, und damit kann man normalerweise nichts falsch machen, weil Maria dann die Gnade, die durch mein Fasten fließt, in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ja, oder ich faste in den Anliegen der Kirche oder in den Anliegen des Heiligen Vaters. Oder ich kann sagen, Herr, du entscheidest, wem du durch mein heutiges Fasten Gnade schenken möchtest, mir selbst oder auch gerne jemand anderem, der jetzt besonders einer Gnade bedarf, die durch Fasten besonders hervorgerufen wird. Ja, also auch hier gewährleisten wir, dass unser Fasten nicht irgendwie so ist, sondern dass es auch ein festes Ziel für die Gnade gibt. Was wir aber persönlich gar nicht kennen müssen, indem wir es einfach in Anliegen des Heiligen Vaters machen oder der Mutter Gottes übergeben oder dem Herrn selbst übergeben. Ja, auch da sind wir völlig frei drin, wenn wir das morgens sagen, heute faste ich für oder in den Anliegen von oder ich überlasse es dir, Herr. Oder ja, aber auf jeden Fall bekommt das Ganze dann auch eine gewisse Zielgerichtetheit, eine Zielsetzung und damit auch für mich, für meine Motivation ist das sehr, sehr hilfreich. Eines ist in jedem Fall klar, Fasten bleibt nie ohne Wirkung. Der fünfte Punkt, den ich Ihnen noch sagen möchte. Fasten bleibt nie ohne Wirkung. Auch wenn die Waage sich weigern sollte, eine leibliche, körperliche Wirkung anzuzeigen, was ja durchaus sein kann. Wagen können fies sein. Bleiben uns immer die vielfältigen geistlichen Wirkungen, die durch das Fasten hervorgerufen werden. Und natürlich gilt auch beim Fasten das gute alte Prinzip des aus freien Stücken Gott dargebrachten Opfers, das Gnade freisetzt. Deswegen ist Fasten nie wirkungslos. Nie. Es kann nie wirkungslos sein. Auch wenn ich all das, was wir heute besprochen haben, vielleicht nicht bedenke, sondern oder einfach nur so faste und mir nichts und nichts und kein Anliegen und gar nichts, einfach nur so faste, hat es auch Wirkung. Hat es objektiv eine Wirkung und es setzt Gnade frei, weil ich einfach vielleicht auch ganz unbewusst ein Opfer setze. Und ich kann ja auch, wenn ich fasten muss aufgrund einer Krankheit, das gibt's ja auch auf der anderen Seite, dass ich Verzicht üben muss, auch das kann ich ja aufopfern. Auch dieses Fasten, was mir ja, was mir verschrieben ist quasi, was ich aus ärztlichen Gründen oder aus medizinischen Gründen tun muss, kann ich ja auch aufopfern und sagen, hier im Anliegen von. Und dadurch hat das Ganze auch wieder eine ganz andere Wirkung. Das heißt, es hat jeder von uns, hat eigentlich eine Möglichkeit, durch Fasten Gnade zu generieren. Jeder von uns. Es gibt keinen, der irgendeine Ausrede hätte, es nicht zu tun, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Man muss nur einfach immer schauen, wie die jeweilige Lebenssituation zu dem passt und meine Gesundheit oder Krankheit oder das oder meine Schwäche und körperliche Kraft, wie auch immer, wie das gerade passt, dass ich entweder mein Fasten, was ich eh tun muss, aufopfere, oder wenn ich gesund und munter bin, umso mehr es in einem Anliegen Gott anbiete und so weiter. Jeder kann, je nach seiner persönlichen Lage, das darauf ausrichten. In den überaus meisten Fällen, das muss man natürlich auch sagen, lässt sich die Begeisterung für das Fasten auf die dadurch entstehenden Heilungen oder andere göttlichen Gnaden fokussieren, die wir mal mehr, mal weniger konkret erleben können. Ja, es kann sein, dass das Fasten wirklich auch etwas auslöst und wir dadurch begeistert werden und motiviert werden, es weiter zu tun. Und das ist letzten Endes die Begeisterung. Es gibt natürlich nur wenige Zeitgenossen, die sich auf Fasttage freuen, um des Fastenwillens. Das ist, glaube ich, eher selten vertreten. Gibt es wahrscheinlich auch. Und natürlich ist Fasten immer auch ein Akt der Nachahmung Jesu, der selbst nicht nur die 40 Tage in der Wüste gefastet hat, um sich auf sein öffentliches Wirken vorzubereiten, sondern auch immer wieder sich zu Fasten und Gebet zurückgezogen hat. Wir können sehen, dass Fasten auf vielerlei Weise unser geistliches Leben bereichert und uns einen festen Stand gibt in den Kämpfen und Stürmen unseres Lebens, mögen sie nun offen ausgetragen werden oder eher im Verborgenen fast unbemerkt stattfinden. Und deswegen wäre es mehr als schade, wenn sich das Thema des Fastens nur auf 40 von 365 Tagen im Jahr reduzieren ließ. Eine regelmäßige Gebets- und Fastenpraxis erneuert unser Leben immer wieder aus der Gnade Gottes und ist ein wesentliches Fundament im Kampf gegen das Böse. Allein deswegen sollte man bei dem Thema nicht vorschnell abwinken, sondern sich ernsthaft Gedanken machen, in welcher Weise Fasten zu einem festen Bestandteil des eigenen Lebens werden kann, wenn es nicht schon länger ist. Eins noch, wenn Sie bereits erprobte Experten im Fasten sind, hat sie diese Sendung hoffentlich darin bestärkt, in ihrem Tun nicht nachzulassen, sondern umso mehr diese Quelle der Gnade zu nutzen. Vielleicht hat das eine oder andere sie auch inspiriert, dem Fasten nochmal eine neue Richtung zu geben oder einen neuen Sinn zu geben oder auch jetzt eine Fastengruppe zu gründen, um gemeinsam zu fasten. Auch das wäre schon ein großer Vorteil. Denjenigen, die erst am Anfang ihrer Fastenpraxis stehen, darf ich mein Gebet und mein Mitfasten zusagen. Und ich hoffe, dass die Radio Horeb-Familie auf diese Weise nicht nur eine starke Gebetsgemeinschaft wird, sondern immer mehr auch eine starke Fastengemeinschaft, nicht nur am Herz-Jesu-Freitag, die gerade dadurch in unserer Zeit einen wesentlichen Beitrag leistet zur Heilung unserer verletzten Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Pfarrer Christoph Heinsen, für Ihren Vortrag Fasten als Quelle der göttlichen Gnade. Danke, dass Sie uns das näher gebracht haben, dass Fasten nicht nur Sinn macht, irgendwann zu ganz bestimmten Jahreszeiten, da natürlich auch, da vielleicht besonders. Aber ja, Sie haben uns Geschmack gemacht, wie wichtig auch das Fasten für ein ja, wöchentliches Leben, für das Alltagsleben eigentlich sein kann. Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite. Sie haben das angesprochen, dass man eine Fastengruppe gründen kann oder Teil einer Fastengruppe werden kann. Wie ist denn das? Gibt es auch Reisen, also eine Art Fastenreisen, wo man mitgehen kann, quasi also nicht eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, sondern vielleicht für eine bestimmte Zeit, dass man gemeinsam auf Reisen geht?
Das ist eine so ganz wunderbare Idee. Also das kann durchaus, es gibt ja Fastenseminare, wo man also sich in einem Haus trifft und eine gewisse Zeit zusammen im Fasten und Gebet ist. Das kann man im Internet auch, wenn man einfach Fastenseminar eingibt, am besten mal christliche Fastenseminare, natürlich, dann mag es auch andere geben, muss man heute mal aufpassen. Aber das ist natürlich ein Punkt. Aber sich vielleicht auch nochmal auf einen gemeinsamen Weg zu machen, das ist sicherlich auch nochmal, oder eine Fastenwallfahrt durchzuführen oder eine Reise zu machen, wo man gemeinsam auch das zumindest einzelne Fasttage hat. Es gibt auf Exerzitien ja meistens auch immer, dass man einen Fasttag, ein oder zwei Fasttage gemeinsam vollzieht. Also ich glaube, dass man da auch auf vielfältige Weise nicht genug sich Gedanken machen kann oder vom Heiligen Geist inspirieren lassen kann, inwiefern Fasten auch ein Gruppenerlebnis sein kann und dass man mit anderen gemeinsam auch entdeckt, dass wirklich auch Fasten in Gemeinschaft eine große Kraft entfalten kann. Also ich denke mal, dass wir da alle mehr oder weniger auch davon sehr profitieren könnten, wenn man sich auch da oder natürlich auch allein eine Fasten-WhatsApp-Gruppe, wo man morgens sich trifft in der Gruppe und wo man sagt, heute fasten wir alle mal für den kranken Herrn oder Frau so und so, für das Anliegen dieses und jenes und wo man dann gemeinsam sich auch im Laufe des Tages vielleicht austauscht, wie das Fasten gelingt und ob es einem Mühe heute macht oder wie man heute fastet. Heute fasten wir alle mal nur, indem wir nur trinken und dann einen anderen Tag, heute darf es mal Saft sein und keine Ahnung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man auch miteinander in Kommunikation sein kann und wie man miteinander auch Zeit verbringen kann für ein oder mehrere Tage und gemeinsames Fasten ist wirklich auferbauend, wenn man nicht der einzige, der letzte Mohikaner ist, der da zu Hause sitzt, vielleicht auch in der Familie, wo keiner sonst fastet und denkt, ja, der liebe Gott sieht es und es ist auch gnadenreich, aber ich bin da allein auf weiter Flur. Also das, was fürs Gebet gilt, kann man hundertprozentig auch aufs Fasten übertragen.
Also, dass wir nicht der letzte Fastenmohikaner sind, das nehme ich gerne auch noch mit. Pfarrer Heinzen, vielen Dank. Darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten? Vielleicht gerade auch, ja, dass das mit dem Fasten noch ein bisschen besser funktioniert.
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache aller Heiligen und der Engel des Himmels segne und behüte euch. Stärke euch auch für euren ganz eigenen persönlichen geistlichen Weg des Fastens, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Grüße nach Ruppichteroth. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Christoph Heinzen.
Sehr gerne, danke.
Ja, und fand es eine sehr schöne Sendung, wo wir auch viel Praktisches mitnehmen konnten. Wenn Sie sagen, ach, die möchte ich gerne nochmal hören, Sie haben die Möglichkeiten im Internet, horeb.org, in der Mediathek, die Spiritualität von heute anzuklicken. Und also im Laufe des Tages wird es dann reingestellt. Oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Wenn Sie sich nochmal über das Fasten als Quelle der göttlichen Gnade ja das nochmal hören wollen, um das zu vertiefen, 08328 921 120 ist die Nummer vom CD-Dienst. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Bodo Klose, das war die Spiritualität und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Geschmack bekommen haben oder dass Sie den Geschmack, den Sie eh schon haben am Fasten, dass Sie das gerne betreiben, dass es sich noch vertieft hat. Das würde mich freuen. Das war die Spiritualität.